Ich glaube, dass Gott einen Auftrag für dein Leben hat. Und wir als Gemeinde glauben das auch, sonst wäre diese Gemeinde nicht vor knapp 110 Jahren gegründet worden. Und sonst hätten nicht vor einigen Jahrzehnten Menschen dieses Haus gebaut, wenn sie nicht geglaubt hätten, dass Gott einen Sinn, einen Auftrag, ein Ziel für dein Leben hat. Gott hat einen Auftrag für dich. In manchen von uns ist das tief verankert und in die tiefen Schichten unserer Seele vorgedrungen. Und ihr schöpft Kraft daraus, aus diesem Wissen, Gott hat was für mich. Mein Leben hat einen Zweck, ein Ziel, wo ich hingehe. Aber manchen geht es vielleicht auch so, dass ihr vielleicht denkt, oh, mein Leben, und so geht es mir manchmal, mein Leben ist eher durchschnittlich. Irgendwie, das ist nicht nur durchschnittlich, das ist manchmal so vielleicht unter den eigenen religiösen Erwartungen, die man hat, dass man eigentlich sagt, boah, ich weiß gar nicht, ob Gott mit mir wirklich einen Auftrag hat oder ein Ziel. Wir haben ja eher, also ich kenne das, wenn ich mein Leben so betrachten würde in so einer Kurve, würde ich sagen, boah, es geht eher auf und ab. Es gibt irgendwie Niederlagen, Stagnation. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass mein Leben eher so verläuft. Ja, also wachsendes Lebensglück, wachsendes Vermögen, wachsende Attraktivität, wachsender Erfolg in meinen Beziehungen, wachsende Intelligenz, wachsender Einfluss, wachsender Charakter, wachsender Glaube. Aber leider sieht mein Leben oft nicht so aus. Es hat nicht so eine Kurve, die so ratzfatz nach oben geht, stetig. Es läuft eher folgendermaßen. Wir werden geboren. Das ist zwar für die Eltern in der Regel eine Freude, aber so, ich sag mal, für den, der geboren wird, eigentlich eher stressig in dem Moment. Ja? Es geht dann in der Regel ein bisschen aufwärts. Man lernt laufen und ist auch echt hilfreich im Leben. So die ersten Sachen, die man so lernt. Dann kommt die Einschulung. Weiß nicht, wie es für euch war. Ich fand Kindergarten besser, ehrlich gesagt. Ja? Es war nicht so anstrengend. Und dann geht das so irgendwie 2. bis 7. Klasse erstmal so ziemlich durchschnittlich weiter. Aber dann kommt das Mädchen deiner Träume oder der Junge deiner Träume in deine Klasse. Ja? Sitzt nur 2 Plätze weiter. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war. Der Fall war tief. Ja? Mit dem Abi oder Schulabschluss berappelst du dich denn irgendwann wieder. Und jetzt geht es hoffentlich endlich, jetzt startet das Leben durch. Und dann kommt das Studium und das fühlt sich irgendwie an wie so ein nie enden wollendes, oder Ausbildung, wie ein nie enden wollendes Hamsterrad aus manchmal verpassten Vorlesungen, Klausuren, Projektarbeiten. Und irgendwie ist so mein Gefühl zumindest, muss nicht deins sein, aber mein Gefühl, mit dem Glauben läuft das irgendwie auch oft so. Ja? Also irgendwann denkst du so, Mann, die Sache mit dem Beten, jetzt habe ich sie endlich raus. Jetzt hatte ich das Buch gelesen, das hat jetzt 2 Wochen richtig gut funktioniert. Nur um zu merken, dass es 2 Monate später irgendwie fast wieder so auf dem Niveau ist wie vorher. Und dann kommen irgendwie 6 Monate Trockenzeit. Und dann fährst du kurz auf eine Konferenz und dein Glauben geht wieder aufwärts, aber dies ist irgendwie wieder viel zu schnell vorbei. Und dann ist der Alltag wieder da. Und dann hast du endlich irgendwann das Gefühl, dass die Sache mit den Zweifeln, dass du die jetzt besser im Griff hast, bis du irgendwann wenige Wochen später wieder denkst, boah, keine Ahnung, ob ich überhaupt irgendwie vorwärts gekommen bin. Und wenn du so auf dein Leben guckst, denkst du so, boah, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass es so stetig bergauf gehen würde. Und das ist jetzt alles nicht schlecht so, ne? Aber so irgendwie so die Tendenz ist doch eher irgendwie durchschnittlich. Und ich weiß gar nicht, so geht es mir zumindest manchmal, ich weiß gar nicht, ob ich jemand sein kann, mit dem Gott einen Auftrag hat. Aber ich glaube, Gott schaut völlig anders auf diesen Mix aus Niederlagen, Durchschnittssachen, Schwächen, Narben und Umwegen. Wir glauben, dass Gott einen Auftrag für dein Leben hat. John Ortberg hat mich mit seinem Buch Overcoming Your Shadow Mission für diese Predigt sehr inspiriert. Aber er schreibt darin, dass unser Leben nicht nur eine Mission hat, sondern dass sie auch so etwas hat wie eine Schattenmission. Eine Mission, die sich um etwas Dunkles, Unwürdiges dreht. Und dass wir, wenn wir unsere wahre Mission nicht leben, dass wir automatisch dahin tendieren, diese Schattenmission zu leben. Paulus schreibt das auch, so etwas Ähnliches, was uns auch in dieser Predigtreihe bewegt. Er schreibt dort in Epheser 5, Vers 14, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Also eigentlich schreibt er da, stellt absolut sicher, dass ihr eure Zeit gegen etwas Sinnvolles eintauscht, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Und anders gesagt bedeutet das, dieses gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, wenn du einfach nur das tust, wozu dir diese Kultur oder diese Zeit, in der wir leben, applaudiert. Wenn du einfach nur das tust, was die Kultur dir vorgibt, wenn du dem nicht widerstehst, dann wirst du deinen Auftrag nicht leben, den Gott für dich hat. sondern dein Leben wird sich wahrscheinlich um deine Schattenmission drehen, um irgendetwas Dunkles und Unwürdiges. Unsere Kultur bringt uns automatisch dazu, der Strom der Zeit, die wichtigen Dinge zu vernachlässigen und viel Energie und Zeit in Dinge zu stecken, die ewig keinen Wert haben. Und wenn wir auf diesem Weg einfach mitschwimmen, dann werden wir irgendwann aufwachen und an einem Punkt landen, an dem wir nie sein wollten. Wir werden uns heute das Buch Esther anschauen, in dem man Missionen und Schattenmissionen von epischem Ausmaß entdecken kann. Und ich glaube, wenn wir diese Mission für unser Leben entdecken, aber auch uns Gedanken darüber machen können oder machen, was diese Schattenmission vielleicht sein könnte oder was Schattenmissionen in unserem Leben sind, dann hilft uns das, in dieser herausfordernden Zeit mit Überzeugung zu leben. Worum geht es eigentlich im Buch Esther? Markus zeigt uns ein Video dazu.
Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Vasti, sei. Doch diese hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Topmodel-Casting. So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
Vielen Dank. Lass uns mal den ersten Charakter in diesem Buch angucken, Xerxes. Ja, die ersten Verse des Buches Esther, also König Xerxes, ist ein interessanter Name, haben wir heute nicht mehr so oft zum Glück, aber dort steht in Esther 1, Vers 1. Es war in der Zeit, als König Xerxes über das Perserreich herrschte, ein Reich aus 127 Provinzen, das von Indien bis Äthiopien reichte. Sein Königsthron stand in der Stadt Susa. In seinem dritten Regierungsjahr gab er ein Fest für alle führenden Männer des Königs, des gesamten Reiches. Die hochrangigen Offiziere aus Persien und Medien nahmen daran teil. Der hohe Adel und die Statthalter aller Provinzen. Ja, volle 6 Monate stellte der König seine Macht und seinen unermesslichen Reichtum vor ihnen zur Schau. Also der Autor des Buches Esther möchte uns wissen lassen, dass Xerxes sehr, sehr mächtig war. Aber er war garantiert niemand, und das sehen wir auch in diesen ersten Versen, der eine Vision, einen Auftrag hatte, die Welt besser zu machen, sein Königreich weise zu verwalten und gut zu herrschen. Das, was Xerxes am besten konnte, war ernsthaftes, konsequentes, fortgesetztes Feiern. Und leider beschränkte sich aber sein Lebensinhalt größtenteils darauf. Denn kurz nachdem die 6 Monate um sind, also 6 Monate konsequentes Feiern, da überlegt er, was könnten wir als nächstes machen? Ah, coole Idee. Vielleicht eine Party. Und dann lädt er also nicht die Leute und führenden Männer aus dem ganzen Reich ein, sondern gibt eine Party für die Hauptstadt. Und als er, steht da so, als er nach 6 Tagen so richtig betrunken ist, gibt er seinen Dienern den Befehl, seine Frau Vasti zu holen. Und wir haben das schon gehört, er wollte sie nicht holen, weil sie so gut in Mathe war oder weil er mit ihr so den Untergang des babylonischen Weltreiches diskutieren wollte. Nein, er wollte sie holen, weil sie oder weil alle Bewohner des Palastbezirks sollten ihre außerordentliche Schönheit bewundern. Es war eine absolut entwürdigende Sache, wie er mit seiner Frau umgegangen ist. Aber was, die kommt nicht, der König wird stinksauer, aber er wird so sauer, weil seine Schattenmission, die er voll und ganz auslebt, seine Schattenmission gerät in Gefahr. Sein eigentlicher Auftrag, von Gott gegebener Auftrag wäre es, dieses Land weise zu regieren. Aber was tut er? Was ist seine Schattenmission, die er verfolgt? Die ganze Welt beeindrucken mit dem, was er hat. Und was dies Verhalten gefährdet diese Mission. Und das ist etwas, was wir bei Schattenmissionen immer wieder sehen. Wenn unsere Schattenmission, die wir verfolgen, in Gefahr gerät, dann werden wir sauer und tun Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und weil er nicht weiß, was er machen soll, kontaktiert er sein höchstes Beratergremium. Denn es ist ein offensichtliches Problem zur damaligen Zeit, wenn die Ehefrau des mächtigsten Mannes der Welt ihm nicht gehorcht, dann ist das irgendwie schwierig. Und die Berater meinen zu wissen, denn wenn das die Leute rausfinden, dann werden irgendwann alle Frauen in Persien ihren Männern nicht mehr gehorchen. Und das haben wir auch schon gesehen. Die haben da eine ganz tolle Idee. Manchmal denke ich, auf so eine Idee können nur Männer kommen. Ja? Also weil Königin Vashti, die sich geweigert hat, zu ihrem Mann zu kommen, kommt jetzt die Strafe. Sie darf nie mehr zu ihrem Mann kommen. Und denkt man so, wow, das war bestimmt echt hart für sie. Ja? Also ich bin sicher, sie war am Boden zerstört. Und es hat bestimmt langfristig pädagogisch total geholfen, ja, allen anderen persischen Ehen. Das war ironisch gemeint, nur für alle, die damit nicht klarkommen. Genau. Trotzdem fühlt er sich nach ein paar Wochen einsam und überlegt, ob das wirklich so eine gute Idee war. Leider ist Xerxes nur von Menschen umgeben, die ihn auch in seiner Schattenmission unterstützen. Seine Schattenmission ist, der ganzen Welt zu zeigen, wie mächtig und wie toll er ist. Und deshalb kommen sie mit der genialen Idee: Lasst uns doch The Bachelor oder Persia's Next Supermodel veranstalten. Wir suchen aus jeder Provinz das schönste Mädchen aus, pflegen sie ein Jahr lang und diejenige, die dem König am besten gefällt, wird die absolute Trophäenfrau. Manchmal denke ich so, ist das nicht furchtbar, was man damals gemacht hat? Also eine Show, in der sich über 100 Mädchen schön machen, ja, und alles dafür tun, um von einem Junggesellen oder von irgendeiner Jury ausgewählt zu werden. Ich bin so froh, dass wir heute so viel weiter sind, ja, dass sowas nicht mehr im Fernsehen kommt. Dass sowas niemals Erfolg haben würde. Und ich bin so froh, dass Christen sowas nicht schauen würden. Ja? Also, erster Charakter Xerxes. Zweiter, Esther. Esther ist ein jüdisches Mädchen. Sie ist eine Waise und sie wurde adoptiert von ihrem Cousin Mordecai. Und sie ist wunderschön. Und während des Vorbereitungsjahres steht dort, hält sie sich an alle Schönheitstipps und kommt dann in die Audition, kommt vor den König, sie verbringt die Nacht mit ihm und wird von ihm erwählt. Er ist so fasziniert von ihr, dass sie den Wettbewerb gewinnt und die neue Königin wird. Aber Esther hat auch eine Schattenmission. Und die ganze Welt würde ihr für ihre Schattenmission applaudieren. Ihre Schattenmission ist es einfach nur, eine hübsche Königin zu sein, ein Augenschmaus zu sein für den mächtigsten Mann der Welt. Aber wir sehen, dass Gott hat etwas anderes mit ihr vor. Gott hat eine Mission für dieses Mädchen, für diese Frau. Und falls du manchmal daran zweifelst, ob du würdig genug bist, einen Auftrag von Gott zu bekommen, ob du daran zweifelst, ob dein Leben würdig genug ist, einen Auftrag zu haben, dann schau dir Esther an. Weil Esther, wenn man sich ihr Leben anguckt, merkt man so, das ist jetzt zwar irgendwie speziell, Königin zu werden, aber sie hatte da eigentlich auch nicht sonderlich viel Einfluss. Und sie verhält sich ganz und gar nicht wie jemand, der moralisch und religiös ist. Ja, sie verhält sich nicht so, wie sich ein gutes jüdisches Mädchen benehmen würde, weil sie hält sich zum Beispiel nicht an jüdischen Speisegebote. Sie verschweigt ihre jüdische Herkunft und steht nicht zu ihrem Volk und ihrem Glauben. Und sie heiratet jemand, der ihren Glauben absolut nicht teilt. Aber Gott hat sich entschieden, mit ihrem Leben Geschichte zu schreiben. Gott hat eine Mission für diese Frau. Und wenn du manchmal daran zweifelst, ob Gott einen Auftrag, einen Zweck für dein Leben hat, weil dein Leben so durchschnittlich ist, weil es nicht perfekt ist, dann schau dir Esther an. Gott konnte mit Esther Geschichte schreiben, also kann es auch mit dir und deinem Leben. Was war Esthers Auftrag? Wir sehen das gleich, denn die beiden lebten nicht glücklich bis an ihr Ende, denn jetzt fängt das Drama an, denn Haman taucht auf. Haman ist der Stabschef des Königs und er ist ein weitaus besserer und gerissenerer Leiter als Xerxes. Und er hat auch eine Schattenmission. Und es ist eine Schattenmission, die viele, viele Menschen in unserer Kultur heute haben. Seine Schattenmission ist mehr. Mehr Anerkennung, mehr Macht und mehr Besitz. Aber auch diese Schattenmission ist in Gefahr durch Esthers Cousin und Schutzherrn Mordecai. Denn Mordekai war zu dieser Zeit angestellt am Hof des Königs und jeder der führenden Männer des Königs hat sich vor Haman verbeugt. Ja, wenn Haman vorbeikam, haben die sich ehrerbietig vor ihm verbeugt. Alle taten das, nur Mordekai nicht, weil er sagt, ich bin Jude, ich knie höchstens vor Gott nieder. Und weil er so gekränkt ist davon und weil seine Schattenmission mit dem Mehr Anerkennung, mehr haben wollen, in Gefahr gerät, wird er so zornig, dass er sich einen Plan überlegt und dem König vorschlägt, wie der König sich an dem ganzen Besitz der Juden bereichern kann und alle Juden in Persien getötet werden können. Und es ist irgendwie erschreckend, wenn man die Ereignisse der letzten Woche hier in Deutschland sieht, wie nahe und wie aktuell so ein Thema auf einmal wieder ist. Und der König, wir merken das, er ist von Gott eigentlich beauftragt, ein weiser und guter Herrscher zu sein. Aber weil er nur seine Schattenmission verfolgt, ist ihm das völlig egal. Er sagt, ja, Haman, mach das. Alles gut. Hauptsache, ich kann weiter mein Ziel verfolgen, der ganzen Welt zu zeigen, wie mächtig ich bin. Und der vierte Charakter, Mordekai. Er ist ein hoher Beamter am königlichen Hof und als er von diesem Plan erfährt, weiß er, dass es nur einen Menschen gibt, der diesen Plan verhindern kann. Es gibt nur einen Menschen, der das jüdische Volk retten kann. Es ist Esther, die Schönheitskönigin. Und er fordert sie auf, zum König zu gehen und Hamans Plan zu vereiteln. Und dazu muss man eins wissen, man darf nicht einfach so vor den persischen König treten. Selbst dann nicht, wenn man mit ihm verheiratet ist. Wenn man das ungefragt tut und der König ist schlecht drauf, dann kann man das mit dem Leben bezahlen. Und der König hat das Interesse an Esther offensichtlich verloren, denn er wollte sie schon seit 30 Tagen nicht mehr sehen. Und Esther versucht deshalb erstmal, den Mordekai irgendwie abzuwimmeln, zu sagen, ja, es geht nicht, ich kann das nicht machen. Und ich glaube, die meisten Bekannten, die meisten Freunde vielleicht sogar, würden an diesem Punkt aufhören und sagen, okay, ich will dich nicht zu sehr bedrängen. Ja, ich kann da nicht zu sehr in dein Leben reinquatschen. Man kann doch von keinem verlangen, dass er sich gegen diese herausfordernde Zeit in einer Art und Weise stellt, die ihm vielleicht schaden könnte. Aber Mordekai fordert sie heraus. Er sagt zu ihr, denk nur nicht, und das sind ganz bekannte Worte, dass du im Königspalast dein Leben retten kannst, wenn alle anderen Juden umgebracht werden. Wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswoher Hilfe kommen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Er sagt zu Esther im Endeffekt, Esther, dein Schlüsselmoment ist gekommen. Du bist nicht an diesen Punkt deines Lebens gekommen, um deine Schattenmission zu leben. Du bist nicht an diesen Punkt gekommen, um nur schöne Kleider zu tragen, um schön auszusehen. Du bist hier, um deinen Auftrag zu leben, den Gott für dich hat. Du hast eine Mission und dein Leben, genauso wie es verlaufen ist, ist der Schlüssel, um diesen Auftrag zu erfüllen. Lass dich nicht blenden von der Schattenmission, die diese Welt für dich hat, sondern tu das, wozu du berufen und beauftragt bist. Und Esther willigt dann ein, schweren Herzens, und überbringt Mordekai diese Botschaft. Sie sagt, geh und rufe alle Juden in Susa, also in der Hauptstadt, zusammen. Haltet ein Fasten für mich. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht, und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Und sie machen es dann so. Mordekai erfüllt diesen Auftrag, sie fasten. Und am 3. Tag legt sie ihre königlichen Kleider an und tritt vor den König. Und ihr Leben, das war jedem Leser damals klar, hängt am seidenen Faden. Aber der König freut sich, sie zu sehen, streckt ihr sein Zepter entgegen. Und das bedeutet erstmal, Esther darf leben. Und er fragt sie, was führt dich her, Königin Esther? Was ist dein Wunsch? Ich gewähre dir alles bis zur Hälfte meines Königreichs. Und das muss man wissen, das ist so königliche Umgangssprache für, ich bin gut drauf heute. Ja, er hätte ihr nie das halbe Königreich gegeben. Das ist sowas wie, willst du heute Abend die Fernbedienung haben? Oder willst du entscheiden, was wir auf Netflix gucken? Ja? Und was sagt sie? Sie ist ja alles andere als dumm, die Esther. Sie weiß, ich muss dem König irgendwas vorschlagen, was ihm gefällt. Auf welche Idee kommt sie? Hey, ich mache eine Party und ich möchte gern, dass du und Haman heute Abend mit dazukommen. Und der König, das weiß Esther auch, hat noch nie eine Party ausgelassen. Sie kommen, haben Spaß und der König fragt nochmal, Esther, was möchtest du? Und wenn es die Hälfte meines Königreichs ist, ich werde es dir geben. Und Esther sagt, wenn ich deine Gunst gefunden habe, o König, Und wenn du so gnädig bist, mir meinen Wunsch zu erfüllen, dann komm doch auch morgen nochmal mit Haman zu der Party, die ich für euch vorbereiten werde. Dann will ich dir meinen Wunsch sagen. Und wir sind jetzt eigentlich bereit für den Höhepunkt der Geschichte. Aber der Autor lässt uns nochmal warten. Es ist wie der Szenenwechsel zu Haman. Der kommt nämlich auf der Rücktour von der Party wieder an Mordekai vorbei. Und Mordekai steht wieder nicht für ihn auf. Und dann ruft er so seine Freunde und seine Frau zusammen und prahlt mit all seinem Besitz, mit all seinen Kindern, mit seinem ganzen Reichtum vor ihn. Und irgendwann sagt er, aber das ist alles nicht wert, solange der Mordekai noch in diesem Palast ist und nicht für mich aufsteht. Er verfolgt weiter seine Schattenmission. Ich will mehr. Ich will mehr Anerkennung. Ich will mehr haben. Ich bin mit dem, was ich habe, nicht zufrieden. Und was macht er dann? In all seiner großen Weisheit, er baut einen 25 Meter hohen Galgen, weil er Mordekai daran aufhängen möchte. Und dann denkt man so, jetzt kommt aber, und dann ist wieder Szenenwechsel. In der gleichen Nacht kann der König nicht schlafen. Und es gibt noch keine Hörbücher, kein Audible, kein Netflix. Und deshalb befiehlt er seinen Dienern, lest mir bitte etwas vor, damit ich irgendwie diese Zeit überbrücken kann. Und überlegt er, welches Buch kann ich nehmen? Ah, die Annalen des Königs, das Buch über mich. Lest mir doch bitte das Buch über mich vor. Der König ist eine Quelle unendlicher Faszination von sich selbst. Und sie kommen genau an die Stelle, an der festgehalten ist, dass Mordekai vor Jahren einmal einen Anschlagsplan gegen den König aufgedeckt und verhindert hat. Aber darin steht auch, oder er erfährt dann, dass Mordekai für diese Rettungstat niemals geehrt worden ist. Und dann kommt am nächsten Morgen Haman zum König. Und der König fragt ihn, Haman, was kann der König für jemanden tun, dem er eine besondere Ehre erweisen will? Und Haman denkt, da kann nur ich gemeint sein. Wen sonst sollte der König besonders ehren wollen? Und deshalb antwortet er, für den Mann, dem der König eine ganz besondere Ehre erweisen will, soll man ein kostbares Gewand bringen, das sonst der König selbst trägt, und ein Pferd mit königlichem Schmuck am Zaumzeug, das sonst der König selbst reitet. Man soll Pferd und Gewand einem der höchsten Würdenträger des Königs übergeben, damit dieser den Mann, den der König ehren will, königlich kleidet und ihn auf dem Pferd des Königs über den großen Platz der Stadt führt. Dabei soll er vor dem zu Ehrenden hergehen und ausrufen, so handelt der König an dem Mann, dem er eine besondere Ehre zuteil werden lassen will. Und der König sagt, super Idee, Haman, arrangiere du das für Mordekai und du bist derjenige, der das Pferd führt. Und dann geht es mit Haman ziemlich schnell zu Ende. Es gibt noch eine weitere Party. Esther erzählt dem König, was Haman vorhat. Und Haman endet an dem Galgen, den er eigentlich für Mordekai aufgestellt hat. Der König erlaubt es Esther, ein Gesetz zu erlassen, mit dem sich die Juden gegen ihre Feinde verteidigen können. Mordekai wird der neue Stabschef. Und das Ansehen der Juden im Persischen Reich steigt so rapide an, dass viele, viele Perser zum jüdischen Glauben übertreten. Was können wir von der Geschichte von Esther lernen, wie wir mit Überzeugung in einer herausfordernden Zeit leben? Das Erste klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig und vielleicht denkt ihr euch einen anderen Namen, aber ich würde sagen, wir brauchen einen Mordekai in unserem Leben. Finde deinen Mordekai. Glaubst du, dass Esther ihre Schattenmission, einfach nur das zu tun, was die Kultur damals von einer Frau erwartet hat, glaubst du, dass sie ihre Schattenmission aufgegeben hätte ohne Mordekai? Hätte sie die Gefahr erkannt, in der sie schwebte ohne ihn? Nur durch ihren Adoptivvater war sie in der Lage, wenn alle anderen gesagt haben, sei einfach nur eine schöne Königin, duck dich weg, mach gar nichts. Nur durch ihn war sie in der Lage zu sagen, nein, ich stehe auf, ich lebe meinen Schlüsselauftrag. Wer ist ein Mordekai in deinem Leben? Wer ist mutig genug, dich zu konfrontieren, wenn du drauf und dran bist, deine Schattenmission in die Tat umzusetzen? Ich habe euch ein ziemlich merkwürdiges Foto mitgebracht. Der Mann dort rechts ist mein Freund Simon. Simon war ungefähr 16 oder 15, als ich so mit 19 Jahren angefangen habe, so langsam meinen Glauben an Jesus ernst zu nehmen. Und ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo wir uns regelmäßig darüber unterhalten haben, über unsere Lieblingssünde, die uns damals in dieser Zeit am meisten beschäftigt hat. Er ist für mich in dieser Zeit jemand geworden, dem ich erlaubt habe, in mein Leben hineinzusprechen, wenn ich drauf und dran war, meine Schattenmission, die ich zu der Zeit hatte, zu leben. Das ist also nichts, was man erst mit 35, 45 oder 60 leben kann. Wer ist ein Mordekai in deinem Leben, der dich ermutigt, in deiner Schule den Auftrag zu leben, den du hast? Hast du deinem Hauskreis die Erlaubnis gegeben, oder jemanden aus deinem Hauskreis ein Mordekai in deinem Leben zu sein. Falls du ein Leiter irgendeiner Arbeit bist in einer Gemeinde, brauchst du das ganz dringend. Weil sei dir sicher, die meisten in deinem Team werden deine Schattenmission mit hoher Wahrscheinlichkeit kennen und sich darüber unterhalten, wenn du nicht im Raum bist. Finde einen guten Freund, eine gute Freundin, deinen Ehepartner, einen Menschen in deiner Kleingruppe, dem du erlaubst, ein Mordekai für dich zu sein, der mehr daran interessiert ist, dass du dich in deinem Charakter weiterwickelst, als mit dir rumzuhängen und eine gute Zeit mit dir zu haben. Das hilft uns, in einer herausfordernden Zeit mit Überzeugung zu leben. Und ich glaube, etwas, was wir aus diesem Buch lernen können, was jetzt hier nicht in meinen Punkten aufgeführt ist, ist Flagge zu zeigen, ganz aktuell, für das Judentum. Wir haben das so deutlich gesehen jetzt in der letzten Woche. Und wir sehen das so deutlich in diesem Buch. Ich glaube, wir sind als Christen berufen, uns an die Seite von Gottes Volk zu stellen und für Juden in der ganzen Welt, aber auch ganz besonders in diesem Land einzutreten. Das nächste, was uns hilft, mit Überzeugung in einer herausfordernden Zeit zu leben, denke über deine Schattenmission nach. Klingt heute erstmal ziemlich negativ. Und es ist vielleicht auch ein neuer Gedanke, dass du so denkst, boah, Schattenmission, keine Ahnung, was soll das sein? Ja, ich mache dir trotzdem Mut, auch wenn das vielleicht erstmal nicht so nett ist, mal darüber nachzudenken. Wenn du einfach deinen egoistischen Leidenschaften folgen würdest, wo würdest du ankommen? Was würdest du tun? Wie würdest du dich in deiner Klasse verhalten? In deinem Studienkurs? Bei der Arbeit? In deiner Freizeit? Frag mal Menschen, die dich gut kennen, vielleicht deinen Partner oder deine Freunde, Leute aus deinem Hauskreis oder aus deinem Team. Eine Schattenmission, das habe ich für mich gemerkt, ist oft eng mit der Frage verknüpft, womit verletze ich regelmäßig die Menschen, die mir ganz besonders wichtig sind und die mir nahe sind, mit am meisten. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich vielleicht mehrere Schattenmissionen habe, aber eine davon ist es, so in mich gekehrt und überzeugt von mir selber und meinen eigenen Gedanken spielen zu sein, dass ich mich mit dem Problem und mit den Anliegen der Menschen in meinem Umfeld nicht auseinandersetzen muss. Die Kultur, in der wir leben, wird sich nie darüber beschweren, wenn du deine Schattenmission lebst. Die Schattenmission von König Salomo war Vergnügen. Für Pilatus war es Verantwortung abzulehnen und sich die Hände in Unschuld zu waschen. Selbst Jesus hatte eine Schattenmission. Seine Versuchung, seine Schattenmission war es, ein Messias ohne Kreuz zu sein. Ein Führer und Erneuerer zu sein, ohne leiden zu müssen. Wenn wir uns Gedanken über unsere Schattenmissionen oder über unsere Schattenmissionen machen, dann wird uns das helfen zu erkennen, wann wir in Gefahr sind, in einer herausfordernden Zeit ohne Überzeugung zu leben. Und das Dritte, gehorche Gott und überlasse ihm die Konsequenzen. Wie lebt man aufrichtig in einer herausfordernden Zeit? Das Buch Esther zeigt uns noch eine weitere Sache, dass du dort, wo du gerade bist, vielleicht nicht aus Zufall bist. Und jetzt denk nicht nur an das, was du vielleicht vorrangig tust, also Schule, Beruf, Studium. Du hast auch Einfluss an den Orten, wo du ehrenamtlich tätig bist. Du hast Einfluss in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinen Freundes- und Bekanntenkreisen. Und eine Sache ist sicher, das zeigt uns die ganze Bibel durch. Dies ist deine Zeit. Es ist deine Zeit, an diesen verschiedenen Orten Gott zu gehorchen. Du hast einen Auftrag. Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Im Endeffekt, gehorche Gott und überlasse ihm die Konsequenzen. Denn auch wenn der Name Gottes im Buch Esther nie genannt wird, auch wenn es kein einziges Wort direkter Rede von Gott in diesem Buch gibt, dann sehen wir, dass Gott hinter den Kulissen dieses Buches aktiv ist und mit den Konsequenzen, sich um die Konsequenzen kümmert. Wie kann es passieren, dass unter all den Frauen im Persischen Reich gerade die unscheinbar oder die kleine Esther Königin wird? Wie kann es passieren, dass gerade Mordekai den Anschlagsplan gegen den König aufdeckt? Warum sollte der König genau in der Nacht schlaflos sein, in der Haman den Galgen für Mordekai aufbaut? Warum wird von all den unglaublichen Heldengeschichten des Königs gerade die von Mordekai und seiner Rettungstat vorgelesen? Wie kann es sein, dass Haman, der Mörder und Mächtige, auf einmal der Verlierer ist? Der Schreiber will den Lesern eine Sache sagen. Selbst im Exil, selbst da, wo ihr herausgefordert seid von den Lebensumständen, da, wo ihr vielleicht allein seid auf weiter Flur, ist Gott an eurer Seite. Dort, wo es vielleicht keinen Tempel gibt, wo alles fremd ist, wo sich die ganze Kultur gegen euren Glauben stellt, da wirkt Gott hinter den Kulissen eures Lebens. Und ich glaube, dass er dir durch dieses Buch sagen möchte, dass er hinter dir steht. In deiner Schule, im Studium, in deiner Clique, in deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft. Er ist da, er kämpft für dich. Er ist der Löwe. Er kämpft für dich heute so, wie er es damals für Esther und ihr Volk getan hat. Auch wenn es manchmal so scheint, als wäre er nicht da. Auch wenn du manchmal denkst, du bist durch dein Leben vielleicht disqualifiziert dafür. Gott ist hinter den Kulissen deines Lebens am Werk. Und er gibt dir Kraft, mit Überzeugung zu leben in einer herausfordernden Zeit. Wie können wir uns sicher sein, dass Jesus an unserer Seite ist? Dass Gott an unserer Seite ist? Ich glaube, wir können uns sicher sein, weil er es an diesem Kreuz ultimativ bewiesen hat. Jesus kam in diese Welt mit einer Mission. Er kam in diese Welt mit der Mission, für dich und mich sein Leben zu lassen, damit wir nicht in unseren Sünden sterben müssen. Um uns von unserer Verlorenheit und Gottvergessenheit zu retten. Und wir sehen das die ganzen Evangelien hindurch, dass er immer wieder in Versuchung war, diesen Auftrag zu verlassen. Er war immer wieder in Versuchung, seine Schattenmission zu verfolgen und nicht den ganz schweren Weg zu gehen. Bei der Versuchung in der Wüste forderte der Teufel Jesus heraus, seine Mission zu erfüllen, ohne hungrig zu sein. Er sagt, verwandle diese Steine in Brot. Er versuchte ihn, die Mission zu erfüllen, ohne Schmerzen zu erleiden. Er hat ihm gesagt, stürze dich von den Zinnen des Tempels und die Engel werden kommen und dich auffangen. Er hat ihn versucht, diese Mission zu leben ohne Widerstand. Und sagt, wirf dich vor mir nieder und ich werde dir alle Königreiche dieser Erde geben. Und wir sehen das kurz vor Karfreitag. Im Garten Gethsemane kämpfte Jesus mit der Versuchung, dem Kreuz auszuweichen. Und selbst am Kreuz, als er den Auftrag fast vollbracht hatte, da kommen Menschen zu ihm und sagen ihm, seht ihn euch an. Andere konnte er retten, aber sich selbst kann er nicht retten. Warum steigst du nicht vom Kreuz herab, wenn du der Messias bist? Ein Messias mit einem Kreuz, sowas gibt's nicht. Aber Jesus starrte dem Schatten dieser Schattenmission ins Gesicht. Und zu einem Preis, den wir auf der Erde wahrscheinlich niemals begreifen werden, sagte er, nein, ich werde leiden. Ich werde die Strafe für alle Schattenmissionen der Menschheit auf mich nehmen und am Kreuz dafür bezahlen. Jesus ist immer an deiner Seite. Und deshalb lade ich uns alle ein Leben zu leben mit Überzeugung. Denn er ist hinter den Kulissen unseres Lebens am Werk und kämpft für uns. Er ist der Löwe, der an deiner Seite steht. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns kennst. Und ich danke dir dafür, dass für dich unser Leben nicht irgendein Durchschnittsleben ist, sondern dass du einen Sinn und einen Plan für unsere Zeit hier auf dieser Erde hast. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, dich darauf zu vertrauen, dass du hinter den Kulissen unseres Lebens am Wirken bist. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, in der kommenden Woche, in der wir jetzt hier am Start und unterwegs sind und an die Orte gehen, wo unsere Zeit ist, wo unser Zeitpunkt ist, dass wir da mit Überzeugung leben können. Und dein Licht weiterbringen können. Hilf uns bitte, dass wir dir gehorchen können. Amen.